Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir schlafen? Und was davon lässt sich mit der Smartwatch messen? Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und möchte heute mit euch durchdenken, warum Schlaf so entscheidend für unsere Gesundheit ist und was im Schlaf passiert, also was in den einzelnen Schlafstadien eigentlich für eine Magie passiert. Und ich möchte auch mit euch überlegen, wie unsere modernen Schlaftracker hilfreich sein können, um das Schlafverhalten und die Schlafqualität abzubilden und zu beurteilen. Also da gucken wir uns dieses Vier-Phasen-Modell an mit Leichtschlaf oder auch Kernschlaf wird es manchmal genannt, Tiefschlaf, REM-Schlaf und natürlich der Wachphase. Das ist so das Vier-Phasen-Modell, das die meisten Gadgets, Smartwatches, Apple Watch, Garmin, wie sie alle heißen, Whoop uns anbieten. Und da überlegen wir kurz, wie man das einordnen kann und genau, was uns das eigentlich aussagt. Ich hatte euch vor einigen Wochen in der Folge zum glymphatischen System und dem Demenzrisiko schon den Gedanken angeboten, dass Schlaf kein Luxus ist, kein Add-on, sondern wirklich ein integrales biologisches Grundbedürfnis, das wir entsprechend priorisieren dürfen, wenn wir es ernst meinen mit unserer langfristigen Gesundheit. Und dass da eine gewisse Diskrepanz zwischen dieser Tatsache und dann dem, wie wir heute immer noch in unserer Gesellschaft oft mit so stumpfen Plattitüden irgendwie konfrontiert werden. Ich habe es eben in der Klinik oft erlebt, dass so Chefärzte aus den schneidenden Fächern, um hier die Klischees für meine Kolleginnen und Kollegen zu bedienen, also die Chirurgen, die Leute, die operieren. Ja, da habe ich einige so Flitzpiepen mitgekriegt, die meinten, ja, ich kann nachts um 3 Uhr aufstehen und dann bin ich topfit und wach und genauso leistungsfähig wie tagsüber und das macht mir überhaupt nichts. Und wer hier nachts nicht noch sondern Briefe abarbeitet und sowas, ist ja ein Weichei. Also da ist irgendwie eine Diskrepanz und so ein schräges Verständnis. Und ich halte es da eher mit Jodie Foster, der das Zitat zugeschrieben wird, am Ende gewinnt, wer besser schläft. Und für mich bedeutet am Ende zu gewinnen, wenn man eben lange gesund bleibt. So, und jetzt habe ich nochmal ein paar kurze Fun-Fact-Studien, um irgendwie diesen Punkt zu untermauern. Zum Beispiel gibt es diese eine, da hat man eben Klinikärzte, also genau die Spezies, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die sich einbilden, dass sie nachts um 3 heroisch da irgendwelche Höchstleistung vollbringen können. Die hat man genommen und am Morgen nach ihrem 24-Stunden-Dienst hingesetzt und so eine kognitive Testbatterie machen lassen. Das heißt, da mussten die ja so Processing Speed, Kognitionsaufgaben irgendwie lösen und dann hat man geguckt, wie fit die eben im Kopf sind nach dem Dienst. Und dann hat man das korreliert, und das ist kein Witz, mit alkoholintoxikierten Probanden. Also den hat man so dosisabhängig dann halt verschiedene Alkoholeinheiten gegeben und das hat man dann korreliert. Also hat geguckt, okay, welchem Promille-Äquivalent entspricht denn der 24-Stunden-Nachtdienst oder der 24-Stunden-Dienst mit Nachtdienst. Und da haben die Autoren geschrieben, das ist ungefähr so, wie wenn man 0,5 Promille Intus hat. Das ist jetzt nicht super viel, aber es ist schon merklich. Also man sollte auf keinen Fall mehr Auto fahren, wenn man 3 Bierchen Intus hat, aus meiner Sicht, weil es einfach nicht im Verhältnis zu dem erhöhten Risiko, das damit einhergeht, steht. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr irgendwie, ja, wenn es euch morgens auf dem Hinweg zur Arbeit irgendwie vom Fahrrad haut und ihr euch den Arm brecht und dann in die Klinik kommt und da ist noch der diensthabende Arzt aus der Nacht, das ist ganz normal, dass der halt aus dem Nachtdienst da noch ist und euch vielleicht sogar noch operiert, wenn es noch ganz früh am Morgen, bevor der neue Arzt in der Notaufnahme steht, dass eben der Dienstarzt aus der Nacht euch noch operiert. Aber ihr würdet ganz schön verdutzt reingucken, wenn der auf einmal seinen Flachmann aus der Kitteltasche zieht und da ein Schlückchen nimmt, obwohl eigentlich der Nachtdienst diesen armen Dienstarzt auf das gleiche Kognitionsniveau katapultiert, wie wenn er eben ein paar Schlücke aus seiner Pulle nähme. Ein anderes schönes Beispiel dafür, dass jetzt unter Gesundheitsaspekten, also nicht nur, dass kognitive Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, sondern sich das einfach auch knallhart auf unsere Gesundheit kurzfristig auswirkt, ist die, ja, das Echtzeit-natürliche Experiment, das wir zweimal im Jahr machen, bei der Zeitumstellung. Und da hat man einmal in einer großen multizentrischen Studie geguckt, inwiefern sich die Anzahl der Myokardinfarkte, also der Herzinfarkte, zur Sommer- oder Winterzeitumstellung verändert. Und im Sommer, wenn man uns also eine Stunde Schlafenszeit klaut in der Nacht, dann war in den Tagen danach das Risiko oder die Anzahl der Leute, die da mit Herzinfarkt in der Klinik gelandet sind, 24% höher als die Baseline im Jahresdurchschnitt. Und im Herbst, wenn man dann eine Stunde geschenkt bekommt, dann waren es in dieser Stunde 21% weniger. Also das ist nochmal ein Hint darauf, dass eben kurzfristige kognitive Leistung, aber einfach auch unsere akute Gesundheit sehr leidet unter dem Schlaf. Und das Ganze kann man natürlich für langfristige Folgen auch durchexerzieren. Also das kardiovaskuläre Risiko, da gibt es auch gute Daten zu, dass eben bei chronischem Schlafmangel sich das massiv erhöht, dass die Stoffwechselgesundheit stark leidet, wenn man zu wenig schläft. Die Neurodegeneration, das hatten wir mit dem glymphatischen System als einen Blickwinkel da drauf eben vor ein paar Wochen schon besprochen, aber man könnte zur Neurodegeneration auch noch über chronische Entzündung sprechen und eben auch die Stoffwechselkomponente mit reinnehmen und sowas. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schlaf wird immer noch mit Faulheit gleichgesetzt, obwohl da diese Magie passiert, die ich jetzt gleich mit euch einmal besprechen möchte, was da in den einzelnen Schlafstadien passiert. Und deswegen ergibt es eben Sinn, unter nicht nur kurzfristigen Gesundheitsaspekten, sondern vor allen Dingen eben langfristig auf einen guten Schlaf zu achten. Wie gesagt, wenn ich das sage, dann möchte ich euch gar keine Angst machen, weil wenn man so seinen Schlaf dann misst und Tracking-Daten erhebt, dann ist da auch eine gewisse Gefahr, dass man sich so im Außen verliert und nur noch da auf diese Zeiten und Indizes starrt und total das Gefühl verliert dafür, habe ich jetzt eigentlich gut geschlafen oder was brauche ich denn am Abend, damit ich gut schlafe? Und wenn dann eine schlechte Nacht mal am Morgen abgebildet ist, dann kriegt man irgendwie Panik und Stress und schläft in der Folgenacht noch schlechter. Da ist natürlich nichts gewonnen. Ja? Also die subjektive Schlaferfahrung, unsere Leibesempfindung, unser Körperbezug, das ist genauso ein wichtiger Parameter. Aber das Schöne ist eben, dass wir mit den Tracking-Daten auch eine äußere Orientierung oder Rückmeldung haben, die wir vor 10 Jahren noch nicht so gut hatten. Weil, was macht jetzt die Uhr? Was erhebt die denn an Daten? Die hat eigentlich 3 Parameter. Die Herzfrequenz, daraus errechnet sie auch die Atemfrequenz und die Extremitätenbewegung. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Es gibt dann natürlich noch die Sauerstoffsättigung, die wird manchmal mit erhoben oder die Körpertemperatur oder sowas. Aber das ist eigentlich ein bisschen Nebenwerk. Also aus diesen 2 oder 3, je nachdem wie man es betrachtet, Parametern kann die Uhr dann im Algorithmus abgleichen, in welchem Schlafstadium wir uns gerade befinden oder das zumindest erahnen. Ganz genau wissen tut sie es natürlich nicht. Da müsste man in Schlaflaboren, müsste ein EEG schreiben. Das haben wir nicht am Handgelenk, aber dieses 4-Phasen-Modell, das ist eigentlich schon ganz hilfreich. Also das ist ausreichend, um so ein paar Kerndaten zu erheben und das eben im Verlauf auch zu monitoren. Also das ist ja das Tolle, dass anders als wenn wir ins Schlaflabor gehen, wo wir dann einmal in dieser sehr artifiziellen Umgebung so ein Spotlight auf unseren Schlaf haben, wir die Smartwatch immer, wenn wir wollen, das müssen wir nicht die ganze Zeit machen, aber so immer mal wieder eben dran machen können und gucken, wie gut wir also da schlafen, wenn man die Tracking-Daten anguckt. Und da gibt es also dieses 4-Phasen-Modell, nämlich den Wachheitszustand. Ist natürlich offensichtlich, aber auch Teil der Schlafarchitektur. Und da sehen wir auch manchmal so Mikroerwachungen, die gehören ein bisschen zum Schlaf dazu. Aber wenn jetzt jemand einen sehr fragmentierten Schlaf hat und viele Wachphasen oder längere Wachphasen, also wenn man in der Nacht mal pinkeln muss und danach eine Stunde im Bett liegt und nicht mehr einschläft, weil man grübelt, dann sieht man das in diesem 4-Phasen-Modell natürlich auch. Deswegen, genau, es ist eine Phase, die mit beachtet wird. Die zweite wäre der Leicht- oder Kernschlaf. Das haben wir vor allen Dingen so als Modulations- oder Kit-Phase zwischen dem REM und dem Tiefschlaf. Da passiert schon auch ein bisschen was. Also da beginnt diese Temperaturabsenkung. Da haben wir auch irgendwie Zellreparatur und Verarbeitung von Tagesreizen. Aber es ist mehr so ein Vorbereitungsstadium oder so ein Modulationsstadium trifft es eigentlich am besten für den Tiefschlaf und den REM-Schlaf, wo aus meiner Sicht die eigentliche Magie passiert. Also das alles, was wir brauchen, damit wir eben diese negativen gesundheitlichen Konsequenzen nicht haben. Also wenn wir genug davon haben, dann haben wir die nicht. Und wenn wir halt zu wenig von diesen magischen Tief- und REM-Schlafphasen haben, dann fällt uns das gesundheitlich auf die Füße. Den Tiefschlaf, den könnte man so als körperlichen Reinigungs- und Regenerationsmodus verstehen. In den Tracking-Daten, da ist der relativ gut messbar durch eine oft niedrigere Herzfrequenz, geringe Bewegung, eine ruhige Atmung. Und wir haben den Tiefschlaf vor allen Dingen so in der ersten Nachthälfte, also irgendwie zwischen 10 und 2, 3 Uhr, je nachdem wann ihr ins Bett geht. Und physiologisch, da haben wir langsame Delta-Wellen im EEG, wenn wir es messen würden. Und es passiert zum Beispiel das, was ich beim glymphatischen System erklärt habe, also diese Reinigung des Gehirns. Wenn diese Zellen ein bisschen schrumpfen und dann das Nervenwasser da rumspült und diese Beta-Amyloid-Plaques mitnimmt und eben aus dem Gehirn entfernt. Aber wir haben auch Immunaktivierung, so Zytokinfreisetzung, also diese ganzen Immunzellen, die werden, wenn der Bedarf ist, also wenn der Organismus tagsüber eine Konfrontation mit einem Gegner irgendwie gelernt oder gesehen hat und jetzt da seine Kumpels aktiviert und sagt, hey, wir müssen arbeiten, da bahnt sich sonst ein Infekt an, aber den wollen wir jetzt direkt im Keim ersticken, dann passiert das auch maßgeblich im Tiefschlaf. Genauso wie Muskel- und Gewebereparatur. Also wenn wir ins Fitnessstudio gehen und Gewichte stemmen oder wenn wir laufen gehen und da eben einen Trainingsreiz setzen, dann braucht es die entsprechenden Mikro- und Makronährstoffsubstrate, dass dann die Muskulatur aufgebaut und das Gewebe repariert werden kann. Aber es braucht eben auch die Regenerationszeit und den Schlaf dazu, damit dieser Trainingsreiz wirklich seine Power entfalten kann. Wenn wir trainieren und gut essen, aber unterirdisch schlecht schlafen, dann berauben wir uns eines Großteils dessen, was wir da an Mehrwert eigentlich rausholen können. Dann haben wir wie eine Stoffwechseloptimierung, also Glucose, Insulin, Appetit, das wird da alles wieder so auf die Baseline zurückgesetzt. Die Leber, die kann einfach mal chillen. Ja? Die Leber als altruistisches Organ in unserem Organismus ist die ganze Zeit am Arbeiten. Man denkt immer, die Leber, ja, die macht irgendwie so ein bisschen Entgiftung und sonst eigentlich nichts. Aber die ist die ganze Zeit am Ackern und die ist die ganze Zeit am Glucose regulieren. Und gibt da Glykogen, baut die ab und gibt dann die Glucose wieder ins Blut, damit wir konstant diesen Spiegel haben und sowas. Also die ist die ganze Zeit am Arbeiten. Und in der Nacht, da soll die einfach mal zur Ruhe kommen und nichts machen oder ganz wenig machen und sich auch ein bisschen erholen. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, dass diese Tiefschlafphase vor allen Dingen für so körperliche Regenerationsaspekte irgendwie wichtig ist. Das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, weil man kann dem auch psychologische Funktionen zuordnen. Also zum Beispiel werden da bestimmte Gedächtnisinhalte, nachdem sie im REM-Schlaf, da kommen wir gleich drauf, irgendwie sortiert wurden, werden die im Tiefschlaf verankert. Aber nicht zu Unrecht wird die Tiefschlafphase, also die wichtigste Schlafensphase für unter Gesundheitsaspekten betrachtet. Und das eben aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe. Der REM-Schlaf auf der anderen Seite, der eher so in der zweiten Nachthälfte kommt und da diese REM-Schlafzyklen dann zu sehen sind in den Tracking-Daten, die kann man eher ein bisschen eben mit diesen psychischen Prozessen in Verbindung bringen. Die Tracking-Daten, die werden am Algorithmus an der Pulsvariabilität, am Atemmuster so ein bisschen abgeglichen. Und was dann tatsächlich passiert ist, dass Gedächtnisinhalte oder das, was wir tags zuvor erlebt haben, wie nochmal durchgegangen wird. Also wir haben da eine recht hohe Hirnaktivität, eigentlich wie im Wachzustand, könnte man sagen. Und das ist die Phase, in der wir träumen und wo diese emotionale, kognitive Verarbeitung stattfindet. Es ergibt ja auch Sinn und es ist auch eigentlich die einzige Phase dieser drei Schlafphasen, Kern, Leichtschlaf, Tiefschlaf und eben REM-Schlaf, zu der ihr auf eine Art eine subjektive Zugangsmöglichkeit habt. Weil wenn ihr am Wochenende mal ausschlaft und so noch im Bett ein bisschen rumlümmelt und dann wieder so ein bisschen wegnickt und dann wieder aufwacht und sowas, dann merkt ihr, jetzt habe ich gerade irgendwas geträumt. Und dann erinnert ihr das häufig. Und das war dann oft REM-Schlaf. Also das ist diese Phase, in der wir träumen. Und dies braucht zum Beispiel, um emotional, sozial, psychosozial ausgeglichen zu sein. Also ich erinnere das aus den Dienstzeiten im Krankenhaus. Wenn man da Glück hat und sich irgendwann hinlegt, so um 2, 3 Uhr, was holt sich der Körper dann zuerst? Den Tiefschlaf. Ja, so macht er das. Und wenn ich dann aber um 5 oder 6 wieder aufstehen muss, um in die Notaufnahme zu gehen oder irgendwie Frühbesprechung vorzubereiten oder sowas, was hatte mein Körper dann nicht? Naja, die zweite Nachthälfte und deswegen keinen REM-Schlaf. Und das habe ich wirklich gemerkt, dass ich da so ein bisschen mehr auf Kante war oder Stress dann am Folgetag nicht so gut abhaben konnte und da mehr auf Kante war oder irgendwie gereizter. Bin jetzt im Grundsatz zum Glück eher ein lahmarschiger, bedächtiger, gleichmütiger Mensch. Aber ich habe es gemerkt, dass ich einfach den Stress nicht so gut abhaben konnte. Und dann interessanterweise in der Folgenacht, wenn ich dann zu Hause geschlafen habe und gut geschlafen habe und früh ins Bett bin, dann überdurchschnittlich viel REM-Schlaf hatte. Also dann hat sich mein Körper insgesamt natürlich den Schlaf zurückgeholt, aber spezifisch auch die REM-Schlafphasen. Also das war ganz oder ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich nicht blind auf diese Indizes verlässt, also Sleep Index und Sleep Quality Index und was der Geil, was da alles ausgespuckt wird, sondern man selber ein bisschen lernt, eben die Rohdaten, also die Grafiken und die Zeiten und so das Gesamtbild ein bisschen zu lesen, dass man dann oft sieht, ah, wie interessant, wie klug der Organismus ist und sich da echt das holt, was er gerade braucht oder was eben so ansteht. Ja. Und wenn ich jetzt eine lange Ausdauerbelastung hatte oder viel trainiert habe am Vortag, dass er sich dann tendenziell relativ mehr Tiefschlaf holt und das natürlich total ins Bild passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Den REM-Schlaf nur mit diesen kognitiven Integrationsprozessen zu assoziieren oder darunter unter der Brille zu betrachten. Es ist auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Also wir haben da auch Regulation von Neurotransmittern und bestimmte Hormonrhythmen, so zirkadiane Rhythmen, werden damit gesteuert. Aber insgesamt kann man es schon vor allen Dingen eben mit dieser, ja, mit dem Träumen und kognitiven Verarbeitungsprozessen irgendwie verstehen. Das wären heute meine Gedanken zum Schlaf, der ein hochaktiver, magischer Zustand ist, mit entscheidender Bedeutung für unsere kurzfristige Leistungsfähigkeit, kurzfristige Gesundheit und vor allen Dingen, und das ist der eigentliche Witz an der ganzen Sache und an diesem Podcast, in Bezug auf unsere langfristige Gesundheit. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch einen guten Schlaf. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin. Alles Gute und haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!